Ich predige über den Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasset uns am Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der mit unseren Schwachheiten nicht Mitgefühl haben könnte, vielmehr einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. So lasset uns nun mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzugehen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Im Moment stehen so einige Präsidentenstühle im Zentrum des Interesses, zum Beispiel in Uganda vor kurzem, aber jetzt auch noch in Haiti, wo es darum geht, dass ein Diktator sein Land verlassen musste, auf den Philippinen, wo jemand versucht, sich zu halten, obwohl es ihm vielleicht nicht gelingt, in Deutschland viele Präsidenten der Karnevalsvereine. Präsidenten gibt es auf diese oder jene Weise, bedeutungsvolle, unbedeutende, geliebte, geehrte, gehasste, korrupte, fähige Präsidenten. Ich finde es gut, dass wir auch mit einem Präsidenten zu tun haben, und zwar der größten Firma, Universum und Co., Jesus. Und es ist gut, diesen Präsidenten zu kennen. Er unterscheidet sich eigentlich von anderen dadurch, dass man ihn jederzeit sprechen kann. Ich habe in einem bedeutenden Hotel hier in der Nähe einmal diese Präsidentensuite besichtigen dürfen. Und da stellte ich fest, dass gleich hinter der Eingangstür rechts und links ein Zimmer waren, ehe dann die eigentlichen Räume kamen. Es war für die Leibwächter, wenn dort jemand kommt, dass er also gleich Leute mit Pistole hinter der Tür hat, um sich zu schützen. So ein normaler deutscher Minister wird von 12 Polizisten im Schichtdienst rund um die Uhr und das Jahr bewacht, obwohl er noch nicht mal der Präsident ist. Während der Präsident, an den wir glauben, Jesus, jeden Tag zu sprechen ist, er hat keine Leibwächter, obwohl er sicher bessere hätte als unsere Präsidenten, und er ist sehr volksnah. Früher haben sich die Griechen Gott vorgestellt, die Stoiker sagten, Gott ist unberührt von Gut und Böse, ist unberührt von Gefühlen, von Liebe und Hass, kennt er gar nicht. Das ist so richtig, ja, wie soll man das sagen, so ein Retortengott, so irgendwie so ganz weit draußen und uns überhaupt nicht ähnlich. Die Epikureer haben ihn sich schon etwas menschlicher vorgestellt. Also sie sagten, dass diese Götter, die sind glückselig, ständiger Zustand der Glückseligkeit, aber fernab vom menschlichen Leben, denn sonst würde das ja nicht mehr so glücklich sein. In Israel hat man Gott geachtet und wusste, dieser Gott wohnt in unserer Mitte, in der Stiftshütte, das heißt später im Tempel, und zwar dort, wo die Bundeslade ist, dort wohnt Gott. Sie ist sozusagen sein Thronsitz auf der Erde. Aber man darf ihn nur einmal im Jahr besuchen. Das heißt, nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr unter strengen Vorsichtsmaßnahmen dorthin gehen, indem er Blut mitbrachte, eines Sündenbockes, an diesem Yom Kippur, diesem großen Versöhnungstag, und dann Gott um Vergebung bat für sein Volk für ein Jahr. Nun kam der Sohn Gottes, Jesus, und wurde Mensch. Ganz natürlich von vielen gar nicht beachtet und wurde genauso wie wir. Und dann heißt es hier über ihn oder von ihm, dass er versucht wurde wie wir. Es war klar, ich meine, biblisch gesehen ist der Fürst dieser Welt nicht irgendein Ministerpräsident im Osten oder im Westen, sondern schlichtweg der Teufel, der im Osten und im Westen gleichzeitig seine Mitarbeiter hat, auch wenn die Partei vielleicht verschieden ist. Und als der Fürst dieser Welt entdeckte, da hat jemand Neues meine Erde betreten, der überhaupt nicht unter meiner Herrschaft steht, war der sicher sehr beunruhigt, weil Jesus ja ohne Sünde war und deshalb er überhaupt keinen Ansatzpunkt fand, bei ihm zu wirken. Und dann heißt es, er hat ihn versucht, wie wir versucht wurden. Wahrscheinlich hat er ihn aber viel mehr versucht. 3 Versuchungen kennen wir ja bei Jesus. Er wurde sozial versucht. Er wurde versucht, sich zu profilieren. und wurde versucht, Macht zu bekommen durch Anbetung des Teufels. Er wurde sozial versucht, er sollte Steine zu Brot machen. Es ist ein Punkt, an dem auch heute viele versucht sind, indem sie auf dem sozialen Feld ihre Bestätigung finden und dabei vielleicht ohne Jesus in die Ewigkeit gehen, weil sie es gar nicht merken, das Wichtigste fehlt mir. Wie viele setzen sich ein, was sehr gut ist, ich möchte das überhaupt nicht schlecht machen, setzen sich auf diesen sozialen Bereich ein und vergessen vollständig, den Präsidenten des Lebens zu beachten und mit ihm zu leben. Selbst ein Faust II hat in seinem spiritistischen Sinn seine Befriedigung nicht auf sexuellem, sondern auf sozialem Sektor gefunden und freute sich dann, als er Menschen helfen konnte, obwohl er diesen Präsident der Ewigkeit, Jesus, auch nicht kennenlernte. Der soziale Sektor ist für viele eine Versuchung, nämlich ohne Gott zu leben und sich nur auf diesen Sektor zu bewähren. Eine andere Versuchung für Jesus war diese Profilierung. Er sollte vom Tempel herunterspringen und dann würden die Leute dort es alle sehen, wie er herunterschwebt und gar nicht am Boden tot aufkommt, also kein Selbstmord, und würden ihn sicher sehr beachten. Es ist erstaunlich, wie viele Leute sich profilieren, wie selbst in so einer kleinen Stadt wie hier bei uns es manchmal darum geht, wer etwas baut, ob es die Partei ist, die diese Idee hatte oder jene. Beide sind eigentlich dafür, aber die einen sind doch dagegen, weil es die anderen vorgeschlagen haben. Oder in unserer Bundesregierung, wo immer das, was die Regierung macht, aus ihrer Sicht gut ist und aus der Sicht der Opposition Dreck ist, egal wer jetzt Regierung und wer Opposition ist. Das heißt, es geht um Profilierung, es geht nicht nur um die Sachentscheidungen, sondern wer kann den Erfolg an seine Fahnen heften, sich zu profilieren. Oder würden Sie irgendwo einen Jugendlichen sehen, der angibt, wenn ihm gar keiner zuschaut? Er braucht Zuschauer im Leben, um sich zu profilieren und dann lohnt es sich auch anzugeben, sonst nicht. Ja, und dann, das Letzte war ja, er sollte den Teufel anbeten und bekäme dann Macht über die ganze Erde. Ich hörte mal einen Politiker, der aus dem christlichen Lager kam und sagte, so die Hauptgefahr für mich oder für uns scheint mir zu sein der Umgang mit Macht. Plötzlich Dinge machen zu können, die man vorher nicht konnte, so an den Schalthebeln zu sitzen. Und das dann nicht zu missbrauchen. Der Umgang mit Macht und Einfluss und auch Besitz natürlich. Jesus wurde nicht nur auf diesen Gebieten versucht, sondern auch auf anderen Gebieten. Das steht nicht ausgeführt, aber das heißt, er wurde versucht wie wir. Das heißt, jeder könnte über seine Versuchungen nachdenken und dann sagen, Jesus wurde genauso versucht. Was ist das Ziel dieser Versuchung? Hier steht, lasst uns am Bekenntnis festhalten. Das heißt, jede Versuchung hat zum Ziel, uns zum Aufgeben unseres Bekenntnisses zu Jesus zu verführen. So nach dem Motto, gib auf, deine Krankheit ist so schlimm, dass dein Gottvertrauen sich gar nicht mehr lohnt. Deine Ehe ist so kaputt, dass du ruhig das Vertrauen auf Gott zur Seite schieben könntest. Deine sexuellen Probleme sind so groß, dass du Gott gar nicht mehr ins Auge schauen kannst. Deine finanziellen Dinge sind so ungeordnet, dass du sowieso nie mehr ein Bein auf den Boden kriegst. Das sind so die Richtungen, in denen der Feind Gottes arbeitet, um uns zu versuchen mit dem Ziel, gib auf, gib auf, gib auf. Jesus wurde versucht wie wir, ohne Sünde, und deshalb hat er ganz viel Verständnis für uns. Er geht nicht auf Distanz und sagt, was, so dreckig bist du, sondern er sagt, das kenne ich. Ich war zwar nicht dreckig, aber ich weiß, wie das ist. Ich habe das praktisch an mir selbst erleben müssen, wie ich versucht wurde. Und deshalb kann ich dir helfen, dass du wieder auf die Beine kommst, auf dem sexuellen Gebiet, vielleicht auf dem finanziellen Gebiet, auf dem Gebiet deiner Familie, vielleicht sogar gesundheitlich, soweit das möglich ist, kann ich dir helfen, dich wieder auf die Beine zu stellen, wenn du mir vertraust. Jesus wurde sicher auch pervers versucht. Der Teufel arbeitet ja mit schönen Dingen, mit angenehmen, schönen Dingen, mit Beliebtheit, mit freundlichen Gesichtern, mit Begeisterung, aber auch mit Dreck, mit Perversitäten, mit Druck, mit Brutalität wurde Jesus sicher auch konfrontiert, genauso wie das heute üblich ist. Prickelnde Erlebnisse wurden ihm vor Augen gestellt. Erfahrungserweiterung, wobei es interessant ist, drei Stufen einmal nebeneinander zu setzen, wo Leute zu glücklichen, was heißt glücklichen, zu anderen Erfahrungen kommen. Im Bereich der Yoga zum Beispiel kann man in der Oberstufe dieses Yoga-Übungen zu Erfahrungen von Farberlebnissen, von Glücksgefühlen, allerdings auch Horrortrips kommen. Genau dem Gleichen kann man begegnen auf der Ebene des Rauschgiftes, denselben Erlebnissen und auf den Ebenen des autogenen Trainings, denselben Erlebnissen. Ich würde sagen, der Teufel arbeitet auf den drei Ebenen gleich, obwohl bei uns der eine oder andere diesen Bereich herausnimmt und sagt, nein, da arbeitet ihr doch sicher nicht. Wenn die Ergebnisse gleich sind, denke ich, dass auch der Anmarschweg ähnlich ist. Und dass er uns da auch ein Stück verführen möchte, um uns aufs Kreuz zu legen. Was ich gut finde bei Jesus ist, er war ohne Sünde und ganz menschenfreundlich. Er ging nicht auf Distanz. Bei uns gibt es ja manchmal so eine Frömmigkeit, wo man sagt, also ich schaue schon nicht mehr Fernsehen, ich spiele schon keine Karten mehr, ich tanze auch nicht, rauche nicht, trinke keinen Alkohol und was weiß ich, mache keine dreckigen Witze und ziehe als Frau auch keine Hosen an. Und deshalb verachte ich alle anderen, die das tun. Ich meine, das sagt man nicht, aber das kann dabei herauskommen. Ich habe das jetzt sehr stark übertrieben, bewusst. Es gibt manchmal eine menschenverachtende Frömmigkeit, die den anderen in seiner Lage nicht mehr versteht. Und das finde ich gut bei Jesus, dass es gerade nicht so ist bei ihm, sondern dass er sich viel mehr unterscheidet von jedem von uns, als wir uns untereinander, und er uns trotzdem lieb hat und versteht. Das heißt, sein Ergebnis der Versuchung war Barmherzigkeit, Verständnis und Hilfsbereitschaft. Hier steht das Wort Sympathie. Sympathie heißt eigentlich Mitleiden. Er hat Mitleid, Mitgefühl für uns. Und dann heißt es, er ging durch den Himmel hindurch. Das heißt, der Hohepriester musste eigentlich, um in das Allerheiligste zu kommen, erstmal durch das Heilige hindurchgehen. Und dann kam er zu diesem Ort, wo die Bundeslade war. Und so ist Jesus nach seiner Auferstehung durch die Himmel Mehrzahl hindurchgegangen. Das heißt, durch den Lufthimmel, auch durch diesen Bereich, der den Engeln vorbehalten war und auch den Dämonen, bis hin zu Gott und ist dort auf seinem Thron. Und wir können im Gebet in jeder Zeit erreichen und sprechen. Und das finde ich gut, hier steht, lasst uns mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzugehen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Mit Zuversicht zu diesem Gnadenthron gehen. Zu rechtzeitiger Hilfe. Die größte rechtzeitige Hilfe, die jeder erfahren kann, ist die, dass er Christ wird. Dass er Christus erfährt, dass er in sein Leben kommt, weil er ihn darum bittet. Rechtzeitig, das heißt, solange er lebt. Ich sprach mit jemand, vielleicht ist er hier sogar, das weiß ich nicht. Der sagte, der eigene Vater ist an Krebs gestorben. Und es wurde lange Jahre für ihn gebetet, dass er doch Christus kennenlernen möchte. Aber erst am letzten Tag seines Lebens, sozusagen auf seinem Totenbett, am nächsten Tag war er nämlich schon tot, hat er sich endlich für Jesus geöffnet. Am letzten Tag seines Lebens hat er sich für Jesus geöffnet und damit praktisch auch für die Ewigkeit wirklich bereit gemacht. Gerade noch rechtzeitig. Von Heinrich Heine wissen wir ja auch, dass er erst auf dem Krankenlager seinen Spott über Gott vergessen hat und feststellte, dass er Jesus braucht und sich dann noch verändern konnte. Rechtzeitige Hilfe geschieht darin, dass ich Christ werde, rechtzeitig genug, solange ich noch lebe, Christus im Herzen habe. Aber jeder von uns kann auch an vielen anderen Punkten rechtzeitige Hilfe erfahren. Da gibt es Leute, die gesundheitlich geholfen bekamen, rechtzeitig vor einer Operation oder vielleicht auch dahin durch. Andere haben wieder zueinander gefunden, rechtzeitig noch, ehe es ganz katastrophal kaputt war. Es gibt auch scherzhafte Dinge, ich fand es nett. Ich erzählte das letzte Mal von dieser Bertha Isselmann, einer 87-jährigen Dame, die fast blind ist, aber immer noch gerne so Zigeunern von Jesus erzählt und Schaustellern und Leuten im Zuchthaus und solchen Leuten. Und sie erzählte ein Beispiel, Als sie noch ein bisschen sehen konnte, fuhr sie noch Fahrrad. Und da war sie in einem obdachlosen Asyl und hat diesen Leuten von Jesus erzählt. Und der Hausvater warnte sie und sagte, ich möchte sie gerne nach Hause begleiten, denn einer von uns möchte ihnen irgendwie was Böses zufügen. Und dazu haben wir sie viel zu gern, als dass wir das zulassen wollen. Und sagte, nein, nein, also ich habe Jesus und ich brauche sie nicht. Vielen Dank, ich rufe dann an, wenn ich zu Hause bin, damit sie beruhigt schlafen können. Und dann hat sie so einen kleinen Werbeslogan, der recht gut ist, wenn sie den auch lernen. Sie sagte, Jesus und ich, wir zwei sind immer die stärkste Partei. Jesus und ich, wir zwei sind immer die stärkste Partei. Und dann fuhr sie los mit dem Fahrrad abends und musste noch ein Stück durch den dunklen Wald fahren. Und vor dem Wald ging ihre Fahrradbeleuchtung aus. Aus irgendeinem Grund. Sie hat nichts daran gemacht. In dem Wald sah sie dann nur noch oben so diesen schmalen, hellen Streifen, wo unten drunter ja dann der Weg sein musste, und fuhr da durch. Und mitten im Wald hört sie plötzlich einen furchtbaren Schrei, aber schon ganz kurz hinter sich. Und da stellte sie fest, dass sie wohl gerade an diesem Mann, der ihr aufgelauert hatte, vorbeigefahren ist. Und da sie im Dunkeln fuhr, hatte er sie nicht gesehen. Und erst entdeckt, als sie schon vorbei war. Als sie aus dem Wald wieder draußen war, brannte ihr Licht wieder. Und da sagt sie, vielen Dank, lieber Herr, du hast mir einen Engel geschickt, der mir vor dem Wald das Licht ausgemacht hat und jetzt wieder angemacht hat. Ich bin dankbar dafür und freue mich. Man kann es jetzt so oder so verstehen, ein bisschen lustig vielleicht, aber recht gut, rechtzeitige Hilfe. Für manchen ist eine Krankheit eine rechtzeitige Hilfe, sein Leben zu verändern. Das sieht zwar zunächst gar nicht so aus, weil eine Krankheit ja nie schön ist. Eine rechtzeitige Hilfe, jemand sagte mal scherzhaft, Gott legt diesen oder jenen aufs Kreuz, damit er neu nach oben sehen lernt. Und manche hat in seiner Krankheit Gott neu lieben gelernt und hinterher ihm dafür gedankt. Rechtzeitige Hilfe kann manchmal auch sein, dass jemand stirbt, der einem im Wege stand. Das ist sehr brutal, aber vielleicht manchmal auch eine Hilfe, die durch Gott kommt, sodass man sich mit irgendeinem anderen, der hinter ihm stand, plötzlich wieder verstehen lernt, weil der, der störte, nicht mehr da ist. Rechtzeitige Hilfe ist ganz verschieden und es wäre gut, mal darüber auszutauschen, wo Gott diesem oder jenem von uns rechtzeitig geholfen hat. Bis dahin, dass jemand vielleicht von einem anderen den Weg zur rechten Zeit gezeigt bekam und deshalb noch sein Ziel pünktlich erreichte, obwohl er sich verfahren hatte. Und viele andere Dinge. Rechtzeitige Hilfe kann auch sein, dass für einen jungen Menschen irgendwo eine Freundschaft auseinanderplatzt, nur rechtzeitig, ehe er sich an einen falschen Partner gebunden hätte. Und im Rückblick wird er Gott dankbar sein und sagen, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ich freue mich darüber. Im Moment ist es vielleicht sehr bitter, aber im Rückblick voller Dank. Im Alten Testament war ein König, dem es sehr schlecht ging, weil seine Hauptstadt belagert wurde und die Leute am Hungertuch nagten. Mancher fing schon an, seine eigenen Kinder zu essen. Man hat Taubenmist gegessen und ähnliches Schreckliche. Und da kam ein Prophet, der Elisa, und sagte, morgen gibt es hier fast kostenlos Lebensmittel. Und er wurde verspottet von einem Begleiter des Königs, der sagte, da müsste ja Gott Fenster am Himmel aufmachen und das Zeug da oben runterschütten. Dann ginge das vielleicht. Und dieser Elisa sagte, du wirst es sehen, aber nichts davon haben. Am nächsten Tag war die belagernde Armee verschwunden, das heißt, alle Zelte standen noch. Sie hatten nämlich nachts ein Geräusch gehört, als ob eine feindliche Armee käme und sind geflohen, obwohl diese Armee gar nicht da war, die kommen sollte. Und dann konnte diese Hauptstadt Samaria, die Leute konnten alle die Stadt verlassen und dieses Lager plündern. Insofern hatten sie die Lebensmittel sogar kostenlos. Dieser Hauptmann stand dann im Tor und wurde leider von den vorübereilenden Leuten zertreten. Das heißt, er sah das noch, aber er hatte nichts davon, genauso wie der Elisa das gesagt hatte. Aber es war eine rechtzeitige Hilfe für diese Leute. Wir freuen uns, dass wir Zugang haben zu dem obersten Präsidentenstuhl. Ein Stuhl, der nicht wackelt übrigens und der immer bedeutungsvoll bleibt. Und wir werden einmal alle unsere Knie vor diesem Thron beugen und Gott loben in der Ewigkeit. Und deshalb ist gut, das auch heute schon zu tun. Gibt es irgendeine Bedingung, um zu diesem Präsidententhron zu kommen. In Hebräer 10, Vers 22 steht mal, dass wir gereinigt wären am Leib durch Wasser und auch in den Herzen und mit Glauben kommen. Es ist also gut, sich reinigen zu lassen von Gott, ermutigen zu lassen und dann Zutritt zu haben im Gebet. Wesentliche Gebetserhörungen sind auch die, wenn wir Gott um Vergebung bitten. Haben Sie schon mal Gott um Vergebung gebeten für all die Versuchungen, in denen Sie auf die Nase gefallen sind? Oder wo Sie vielleicht selbst für einen anderen zum Versucher wurden, auf irgendeinem ganz harmlosen Gebet vielleicht oder auch einem ganz gefährlichen Gebet? Gebetserhörungen sind auch Bitten um Vergebung. Und das finde ich gut, dass Gott uns vergibt und dass wir diesen Dreck los sind, weil Jesus das am Kreuz mitgenommen hat. Und ich freue mich immer, wenn mir etwas vergeben ist, weil ich weiß, das bin ich jetzt los und danke Gott dafür. Ja, es wäre gut, wenn uns diese Aufforderung hier ermutigt, lasst uns mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzugehen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ich las gerade von einem Pfarrer in Indonesien, Peter Octavian, der sagte, ich habe so im letzten Jahr ungefähr 10% meines Dienstes im Gebet zugebracht und versuche in diesem Jahr auf 20% zu kommen, weil das das Eigentliche ist, was Bewegung schenkt im Leben und ich möchte es noch mehr lernen zu beten. Ich weiß nicht, ob ich dasselbe sagen kann wie er, aber ich freue mich, wenn Gott uns beten lehrt. Rechtzeitige Hilfe sieht nicht so aus, dass ich Gott bitte, meinen Weg zu segnen. Manche Gebete scheitern daran, dass wir versuchen, Gott einzuspannen für unseren Weg. Und es geht nicht. Rechtzeitige Hilfe sieht so aus, dass Gott mich in seinen Weg hineinstellen und führen kann und ich dazu bereit bin, Herr, lass mich deinen Weg gehen und führe mich so, dass ich deinen Willen annehme. Da auf dieser Ebene des Betens liegt Hilfe. Wenn ich das zusammenfasse, stand am Beginn der Präsidentenstuhl in vielen Vereinigungen, Ländern, beliebt, umworben, umkämpft, verachtet. Der Chef der größten Firma, Universum und Co., Jesus, ist ein Präsident, den ich jeden Tag sprechen kann, der Mensch wurde, wie ich Mensch bin, der alle Versuchungen durchgemacht hat, alle, wahrscheinlich viel mehr als wir, und deshalb ganz viel Verständnis hat für uns, der uns nicht verachtet und nicht auf Distanz geht, sondern und sich freut, wenn wir zu ihm kommen im Gebet und auch in seinem Wort. Wir können auch in fremden Ländern mitarbeiten durch Gebet, zum Beispiel in Haiti oder auf den Philippinen, durch unser Gebet hier an diesem Ort. Und ich möchte, dass viele ermutigt werden, diesen Gnadenthron täglich aufzusuchen, um rechtzeitige Hilfe zu erfahren und dass sie Gott loben lernen. Herr Jesus Christus, wir loben dich als diesen Präsidenten, zu dem wir jeden Tag kommen dürfen. Wir loben dich als diesen Gnadenthron und freuen uns, dass du gleichzeitig bereit bist, deinen Thron auch im eigenen Herzen aufzurichten, sodass wir von innen und von außen geführt werden in dir. Segne jeden, der hier ist und du siehst die vielfältigen Problemfelder, in denen viele leben. Hilf dir, dass deine Hilfe da hineinkommt, zur rechten Zeit. Und so loben wir dich. Amen.